SWR 2 Tandem.
Hallo, mein Name ist Viktoria Merkulova. Kreml verteidigt Russlands Präsenz bei Militärparade im Myanmar. Österreich will Corona-Impfstoff Sputnik 5 aus Russland einsetzen. Kanada und Australien verhängen wegen Krim-Annexion neue Sanktionen gegen Russland. Oder auch Ärzte fordern medizinische Hilfe für inhaftierten Kreml-Gegner Nawalny. Das sind nur ein paar Meldungen über Russland aus den vergangenen Tagen aus den Presseagenturen, aus denen viele Zeitungen und Sender ihre Nachrichtenbeziehung bzw. die Nachrichten daraus formulieren. Man kann also nicht sagen, dass Russland in der deutschen Medienberichterstattung nicht stattfindet. Aber wie? Was für ein Bild haben wir als Laien von dem größten Land der Erde, das ja irgendwie auch noch zu Europa gehört? Und stimmt dieses Bild überhaupt? Darüber spreche ich heute mit Tamina Kutscher und Ingo Peitz. Willkommen! Здравствуйте, добрый день!
Добрый день!
Добрый день! Добрый день!
Sie arbeiten beide für das Informationsportal decoder.org. Das wurde 2015 gegründet. Ein Jahr später wurde es mit einem Grimme Online Award ausgezeichnet. Und der Slogan der Webseite lautet Russland entschlüsseln. Wie genau machen Sie das?
Ja, genau. Mit diesem Slogan ging es natürlich los. Ingo Peitz, der hier dabei ist, ist dabei, weil wir ja inzwischen auch Belarus entschlüsseln. Ja, wir entschlüsseln eben, indem wir zweierlei tun. Zum einen übersetzen wir unabhängige russische oder eben belarussische Medien ins Deutsche. Das heißt, wir kuratieren die unabhängige Medienszene, wir monitoren, wir wählen aus und wir bieten außerdem ganz viel Kontext und Wissen, das auf Decoder auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern kommt, die eben für uns schreiben und bestimmte Phänomene oder Personen oder Orte oder so weiter erklären, die deutschsprachige Leser zumeist nicht oder nur sehr wenig kennen.
Das heißt, Sie haben ein Expertenteam, das quasi ausgewählte Artikel aus Russland oder Belarus übersetzt und dann auf Decoder veröffentlicht.
Genau, also es gibt die Redaktion, zu der insgesamt jetzt inzwischen, dann ist sie nicht falsch, ich sage, 8 Leute gehören. Und dann gibt es eben drumherum ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Übersetzerinnen und so weiter, die für uns arbeiten und eben mit uns zusammen dekodieren.
Für wen ist das denn genau? Also wer soll das lesen?
Das sollen alle lesen, die sich für Russland oder eben Belarus interessieren, die in diesen Meldungen, die Sie gerade verlesen haben, auf irgendwelche Fragen stoßen und danach Antworten suchen oder die einfach mit Neugier und Interesse für diese beiden Länder durch die Welt gehen und denken, ich möchte gern mehr wissen und vielleicht auch mehr als immer nur die Politik.
Herr Peitz, auch Sie haben genauso wie Tamina Kutscher Slawistik studiert. Was war da Ihre Motivation?
Ganz einfach, ich bin ja im Westen der alten Bundesrepublik sozusagen aufgewachsen, also fast an der holländischen Grenze und hatten überhaupt keinen Kontakt, also auch nicht zur DDR und auch schon gar nicht zu Osteuropa, also auch nicht zur ehemaligen Sowjetunion. Und in der Schule, wie die meisten, haben wir eigentlich überhaupt nichts über Russland groß erfahren, schon gar nicht auch dann über belarussische Geschichte oder ukrainische Geschichte. Also das war wirklich minimal, es ging um Peter den Großen, also wegen seiner vermeintlichen Westbindung natürlich und ein bisschen Sowjetunion, also ein bisschen Lenin. Aber das war es dann auch schon. Und zwar, letztendlich war es einfach meine Neugier. Ich habe mich immer für Geschichte interessiert. Und damals war das tatsächlich, es gab ja noch diese Aufbruchsstimmung dann nach dem Ende des Kalten Krieges. Und es gab tatsächlich relativ viele Leute, die dann so Richtung Osten aufgebrochen sind. Dann also eben nicht die klassischen Länder, Spanien, Frankreich oder USA, sondern eben dann in den Osten gefahren sind. Und ja, so hat es mich dahin getrieben und habe mich dann da so reingewuchtet.
Also persönliches Interesse, aber gab es da doch irgendwo trotzdem noch einen Moment, wo Sie dann im Vergleich zu Ihren anderen Kommilitonien zum Beispiel oder Freunden gesagt haben, ich gehe doch Richtung Osten und nicht Richtung Süden?
Ich glaube, man muss so ein bisschen Leidensfähigkeit mitbringen. Also das spielt, also gerade wenn man Russisch lernt, am Anfang hat keine Vorkenntnisse. Also da muss man sich richtig reinwuchten und muss einfach wahnsinnig büffeln und auch diese komische russische Grammatik zu verstehen. Und das ist, glaube ich, bei mir so ein bisschen angelegt. Also ich leide vielleicht auch ganz gerne irgendwie. Das passt dann auch. Und zudem sind natürlich Osteuropa ist natürlich auch alles ein bisschen, ich sag mal, so melancholisch gedämpfter, also von der Mentalität her. Und das passte, glaube ich, einfach ganz gut. Also ich habe mich davon ich bin dann auch zum ersten Mal tatsächlich nicht nach Russland gefahren, also in ein russischsprachiges Land, sondern nach Belarus dann 1995. Und das hat einfach gepasst, das merkte man. Also man kann, wo man die Sprache noch nicht so gut konnte, kann man mentalitätsmäßig einfach mit den Leuten ganz gut klar. Das war so auf einer Welle.
Frau Kutscher, was hat Sie motiviert, Slawistik zu studieren?
Ja, es war bei mir ehrlich gesagt ganz ähnlich. Also diese Mischung aus Exotik und irgendwie so einer neugierigen Euphorie.
In einem Interview haben Sie ja, Frau Kutscher, mal gesagt, dass Sie immer wieder von anderen hörten, wie mutig Sie doch seien, so einfach in das Land Russland zu gehen. Wie haben Sie darauf reagiert?
Ja, also das war mir oft eher peinlich, wenn das jemand sagte, weil natürlich braucht man dafür überhaupt keinen Mut, sondern einfach, keine Ahnung, Lust. Und das war auch damals, als ich in Kasan studierte, über den DAAD war das 2003. Also das war dann halt völlig exotisch für viele Augsburger. Natürlich gab es sogar eine Notiz in der Lokalzeitung, das Spätzle an der Wolga, das war ich. Und ich meine, also so eine, also das ist ja fast absurd irgendwie. Also man merkt halt, wie weit weg und wie, ja, wie fremd das eben ist für viele hier immer noch, glaube ich.
Sie haben gerade schon Kasan angesprochen. Für die, die es nicht kennen, wo liegt Kasan?
Kasan liegt ungefähr 700 Kilometer östlich von Moskau entfernt, kurz vorm Ural. Es ist eben die Hauptstadt der Republik Tatarstan, wo die Tataren leben. Das klingt jetzt alles sehr exotisch. Die kamen tatsächlich erst spät ins Russische Reich dazu, im 16. Jahrhundert. Aber ja, also die Tataren, das ist eine turksprachige Bevölkerung dort, wobei nur noch wenig Leute Tatarisch sprechen und eben muslimisch. Also man bekommt in Kasan wirklich ein Gefühl von diesem ehemaligen Vielvölkerreich oder ja überhaupt von diesen vielen, vielen Ethnien, die Russland ja auch bis heute ausmachen.
Ja, viele kennen ja nur Moskau und St. Petersburg. Ich sage in Anführungszeichen Moskau, nur Moskau und St. Petersburg. Wie waren denn Ihre Vorstellungen von Russland, bevor Sie da waren? Und was hat Sie dann doch überrascht, Frau Kutscher?
Ich hatte eigentlich gar keine Vorstellung und ich weiß aber noch, dass als ich kam, ich fand erstmal alles toll. Also ich fand wirklich alles einfach toll. Einfach, weil es anders war oder vielleicht auch, um einen gewissen Kulturschock zu verdauen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich hatte wirklich keine konkrete Vorstellung. Und meine Vorstellung, die kam dann eben mit dem Erleben oder ja, also ging mit der Erfahrung dann und mit den, vor allem mit den Menschen, die ich kennengelernt habe, Hand in Hand. Und auch die Liebe zum Land und so, das kam alles über die Leute.
Herr Petz, wie war es bei Ihnen? Sie waren ja fürs Studium in Wolgograd. Was ist das für eine Stadt?
Das ist das ehemalige Stalingrad und das ist natürlich ein Name, bei dem natürlich gleich die Glocken, so historischen Glocken sozusagen angehen, also wegen der Schlacht von Stalingrad. Also ich wollte wirklich dezidiert nicht in Moskau und Petersburg studieren, weil ich da die Vorstellung hatte, also ich wollte ja Russisch lernen und ich wollte so ein bisschen auch das russische Alltagsleben kennenlernen und ich wusste, wenn ich nach Moskau oder Petersburg gehe, dann hänge ich da im Studentenwohnheim mit den internationalen Studenten und spreche womöglich Englisch, also mein Englisch würde sich dann verbessern, aber eben nicht das Russische. Und ich wollte eben in die Provinz und ich habe damals in Köln studiert und glücklicherweise war Wolgograd die nicht nur die Partnerstadt von Köln, sondern eben auch die Partneruniversität von der Universität Köln und ich habe so ein Stipendium bekommen, bin dann nach Wolgograd gekommen. Also man hatte natürlich diese Geschichte dann im Hinterkopf und hatte so das Gefühl, also wenn ich da jetzt als Deutscher hingehe, dann werde ich auch möglicherweise darauf angesprochen oder macht auch schlechte Erfahrungen, wird so ein bisschen angegangen. Aber das war tatsächlich überhaupt nie der Fall. Ich habe das, glaube ich, tatsächlich nur einmal erlebt, dass eine ältere Frau, als sie mitbekommen hat, dass wir Deutsch gesprochen haben, dass sie uns da so ein bisschen angegangen ist, so als Faschisten tatsächlich. Aber das war wirklich der einzige Fall und das ist auch grundsätzlich, also ich hatte ja eben gesagt, ich war vorher schon in Belarus und das ist eigentlich bei all meiner Zeit in Russland und in Belarus, in Osteuropa, ist mir das eigentlich nie mehr passiert. Das war wirklich das einzige Mal. Und ansonsten ist Wolgograd ist eine wahnsinnig, ich sag mal, langweilige Stadt. Also das war's da, ich habe da 98 studiert. Das waren natürlich wilde Zeiten für Russland, Wirtschaftskrise, politische Krisen, hohe Inflation und typische russische Provinzstadt, im Zweiten Weltkrieg natürlich komplett zerstört. Und die liegt dann, die hat ja diese komische Form, also die liegt 70 Kilometer an der Wolga entlang und ist nur 4 Kilometer breit. Und wir waren im Studentenwohnheim in der Nähe der Uni untergebracht und das befand sich eben ungefähr 30 Kilometer vom Zentrum entfernt. Das heißt, wir mussten dann immer diese alten Maschulutgas, also Minibusse nehmen, um ins Zentrum zu kommen. Und das war relativ aufwendig, das hat immer lange gedauert. Und deswegen, das war einfach wild. Wir hatten dann, also die tschetschenische Mafia hat da so das Studentenwohnheim kontrolliert. Also war ja auch der Krieg in Tschetschenien damals. Und es gab wilde Hunde, die einen gebissen haben, wenn man auf Spaziergängen war. Also es war schon eine eindrückliche Zeit das so, ja.
Ja, wie war denn dieser Kontrast? Also, ich sag mal, dieses heile, schöne, vielleicht idyllische Leben in Deutschland im Vergleich zu dem, was Sie in Wolgograd dann erlebt haben.
Die Leute kämpften ja auch damals, also ganz Russland, ums Überleben. Also die hohe Arbeitslosigkeit, schlechte Verdienstmöglichkeiten, diese Inflation. Also die hatten wirklich Probleme, da ihre Lebensmittel zu kaufen. Für uns war das natürlich kein Problem, weil wir hatten eben Westgeld natürlich da. Aber das war natürlich schon sehr bedrückend, das alles zu sehen, dieses Land so am tatsächlich am Boden zu sehen. Und damals war ja auch noch wenig restauriert in den Städten. Also und wir lebten allein in diesem Studentenwohnheim, das, glaube ich, Anfang der 80er Jahre, also noch in der Sowjetunion gebaut worden ist. Aber das war so marode, das hätte man eigentlich direkt wieder abreißen können. Ja. Und das war eine wichtige Erfahrung für mich, so dieses, also nicht dieses romantische Russland zu sehen. Ich glaube, das habe ich auch eigentlich nie gesehen, so wovon dann immer ARD-Korrespondenten schwärmen, wenn sie quasi ihre Zeit in Russland zu Ende haben, dann dürfen sie ja mal diese romantischen Dokus machen über Sibirien und so weiter. Aber das habe ich nie, tatsächlich habe ich so nie kennengelernt. Also da ging es richtig tatsächlich zur Sache.
Wir sprechen heute über decoder.org mit Tamina Kutscher und Ingo Pitz. Das Magazin, das funktioniert so: Artikel aus russischen Medien werden ins Deutsche übersetzt und andersrum gibt es auch Texte von deutschen Autorinnen und Autoren, die sich mit Russland beschäftigen. Erstmal, Frau Kutscher, wo sitzen Sie überhaupt in Deutschland?
Ja, überall verteilt. Also der Hauptsitz, die Redaktion hat ihren Sitz tatsächlich in Hamburg, aber wir arbeiten ganz dezentral. Also wir hatten auch mal eine Bildredakteurin in Moskau, ein Wissenschaftsredakteur in Mainz. Der Großteil sitzt inzwischen tatsächlich in Berlin und nicht mehr in Hamburg. Aber die Postadresse ist Hamburg.
Wenn Sie jetzt in Hamburg oder Berlin sitzen, wie leisten Sie Gewähr, dass alle Artikel aus Russland gewisshaft und wirklich unabhängig recherchiert wurden?
Ja, also wir arbeiten sozusagen mit bestimmten Medien zusammen, deren Arbeit wir schätzen, deren Journalisten wir zum Teil auch persönlich kennen und schätzen. Wir haben mit denen Lizenzverträge abgeschlossen. Und zu jedem einzelnen Medium gibt es auch ein Medienporträt, weil das Wort unabhängig natürlich ein sehr großes und dehnbares Wort ist. Und deswegen ist es so wichtig, die einzelnen Medien auch wirklich einzuordnen. Ich meine, da läuft natürlich vieles über Vertrauen davon, dass wir von Einzelnen auch wissen, dass sie eben unsere journalistischen Grundsätze teilen. Also wir machen nicht bei jedem Artikel nochmal extra Fact-Checking dazu, das muss man sagen. Wir ordnen die Medien ein, wir ordnen zum Teil eben auch die Autoren ein. Das heißt, es gibt dann so kleine Pop-ups, wo erklärt ist, wer schreibt denn da eigentlich, wenn es bekannte Journalisten oder Autoren sind. Und wir orientieren uns bei unserer Auswahl auch daran, welche Artikel eben besonders heftig diskutiert wurden zum Beispiel. Oder wir sehen, es gibt einzelne Texte, da geht es in den Social Media rauf und runter, die lösen heftige Debatten aus
Zum
und so. Dann ist
Beispiel?
es für uns auch ein Kriterium. Zum Beispiel jetzt gab es einen Text auf Mediasona, ein Portal, das von Pussy Riot-Mitgliedern also begründet wurde, wo über Folter in einer Vollzugsanstalt berichtet wird. Das ist ein Brief, den Mediasona bekommen hat. Der hat auch hier in Deutschland jetzt für ziemliches Entsetzen gesorgt. Und das sind so Artikel, wo wir wissen, okay, also das ist wichtig, das wird diskutiert, das ist erschreckend, worum es da geht. Und wenn Mediasona diesen Brief bringt, dann kann man auch davon ausgehen, dass dieser tatsächlich geschrieben wurde und eben keine Erfindung ist. Und das ist ein sorgfältiges Medium mit sorgfältigen Journalisten und dann haben wir das übersetzt.
Es gibt ja dieses eine gewisse Bild von Russland. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wie Sie vielleicht auch in den 90ern oder in den 2000ern über Russland gedacht haben. Welches Russlandbild haben denn die meisten Deutschen?
Es gab vor ein paar Jahren mal eine Ausstellung hier in Berlin, also zum Russlandbild der Deutschen, was ja also sehr historisch auch geprägt. Also es gibt auf der einen Seite immer diese wahnsinnige Faszination, also da sind diese Kirchen, also dieses romantische Bild Russland, diese Kirchen mit Zwiebeltürmen, die Weiten Sibiriens, diese schöne Natur, der herzliche Russe, der gastfreundliche Russe, also sehr positiv romantisch besetzte Stereotype sozusagen. Und auf der anderen Seite natürlich ja, dieses Erschrecken, also vor diesen autoritären Strukturen und vor dem stalinistischen Terror und heute auch vor der putinschen Autokratie und wenn da Leute weggesperrt werden und möglicherweise gefoltert werden. Das bewegt sich halt meistens zwischen diesen beiden Extremen.
Und dieses Bild, mit diesem Bild möchten Sie aufräumen und zeigen, wie Russland wirklich ist.
Ja, dies wirklich ist natürlich sehr, 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 sehr schwierig. Wir wollen vor allem zeigen erstmal, dass es auch in Russland, das ist ja auch was viele Leute hier denken, dass die Medien alle gleichgeschaltet sind. Also Pressefreiheit ist natürlich ein Problem in Russland, ohne Frage. Und die Medien haben auch wahnsinnige Probleme mit dem Staat. Aber es gibt eben wahnsinnig gute, hochprofessionell arbeitende journalistische Medien. Und deswegen übersetzen wir deren Texte, damit wir zeigen können, also da gibt es tollen Journalismus. Und das ist, wenn man eben also nicht diesen Umweg geht, dass man eben über Korrespondenten oder wir schreiben über Russland, sondern wir wollen diesen Blick, also der Russen auf ihr eigenes Land, auf ihre eigenen Probleme und Herausforderungen zeigen. Das gleiche eben, übrigens eben auch bei Belarus. Und in der Hoffnung, dass man so eben tatsächlich ein viel differenzierteres Bild von Russland, seiner Politik, seinen gesellschaftspolitischen Problemen und so weiter hier auf den Weg bekommt.
Und seit kurzem, haben Sie auch schon angesprochen, gibt es einen Schwerpunkt für Belarus auf decoder.org. Warum war der nötig?
Ganz einfach, also so ein bisschen persönliche Geschichte. Als ich tatsächlich 1995 zum ersten Mal nach Belarus gereist bin, das war auch mehr ein Zufall, also ich wollte in so ein russischsprachiges Land und hatte einen Bekannten, der hatte Kontakte nach Minsk und der hat gesagt, hier, ich organisiere eine Reise dahin. Habe ich gedacht, okay, Belarus ist ja auch irgendwie Russland, so Weißrussland, wie es damals eben genannt wurde und die sprechen eben auch alle Russisch da. Aber sonst wusste ich eben über nichts über dieses Land. Es war halt irgendwie sowjetisch geprägt und irgendwie russisch geprägt und ansonsten keine Vorstellung wirklich auch nicht über diese wirklich komplexe Geschichte, die nochmal anders ist als die russische Geschichte, die also eher nach Westen auch geht. Und wir sind mittlerweile im Jahr 30 nach dem Ende des Kalten Krieges und wir haben immer noch viel zu wenig Wissen verankert in unserer Gesellschaft, auch in der Politik, das ist auch wieder ein anderes Thema, zu Belarus. Und damit habe ich mich in den letzten 20 Jahren als Journalist beschäftigt, eben Belarus hier bekannter zu machen, ein differenziertes Bild zu liefern. Und da war die Idee eben naheliegend, dass wir das an Decoder andocken, um das Ganze zu professionalisieren.
Und oft hört man ja auch über Belarus, vor allem jetzt nach der Präsidentenwahl letztes Jahr, dass das die letzte Diktatur Europas ist. Stimmt das?
Also man schwankt ja immer so politikwissenschaftlich das, zwischen diesen Begriffen Autokratie und Diktatur. Also es gab Phasen, also wo weniger Diktatur da war und mehr Autokratie. Und wir sind jetzt aber seit August letzten Jahres sind wir in der Phase also einer wieder erstarkenden Diktatur, die sich auch nochmal jetzt aktuell radikalisiert tatsächlich. Nun kann man auch diskutieren natürlich zu Recht, ob Russland nicht auch eine Diktatur ist, Autokratie sowieso. Also da wäre ich auch vorsichtig mit diesem Aufkleber, mit diesem Label, die letzte Diktatur Europas.
Was ist Ihnen wichtig bei der Berichterstattung über Belarus aktuell?
Wichtig ist nicht nur mir, sondern Decoder, ist, dass wir also einen Einblick über die gesellschaftspolitischen Zwänge, Herausforderungen, Zusammenhänge, auch die historischen Präpositionen dieses wirklich komplexen Landes und dieser komplexen Kultur zu vermitteln.
Vielleicht können Sie noch mal sagen, wie sich jetzt aktuell die Gesellschaft genau verändert hat dort.
Wir sind gerade in der Phase, in einer sehr deprimierenden Phase. Von außen bekommt man das vielleicht ab und zu mit, auch wenn Belarus aus den Medien weitgehend verschwunden ist. Der Staat geht mit sehr, sehr scharfen Repressionsmaßnahmen gegen jeglichen Widerstand vor. Das heißt, es sind einfache Leute, die weiß-rot-weiße Socken tragen, also das ist ja diese Protestsymbolik, werden dann für 2-3 Jahre eingesperrt und kommen ins Gefängnis und zu hohen Geldstrafen verurteilt. Also es passiert wirklich jeden Tag. Wir haben mittlerweile fast 300 politische Gefangene. In Belarus sind über 35.000 Leute seit August inhaftiert worden. Und trotz dieser Repression passiert natürlich was in der Gesellschaft selbst. Das verschwindet ja nicht. Also man hat letztes Jahr auch durch diese schlecht gemanagte Corona-Pandemie sowas wie die Lust auf Selbstorganisation, also dass dieses Gefühl, wir können unser Schicksal auch politisch in die eigenen Hände nehmen, wir müssen es nicht diesem Autokraten Lukaschenko überlassen, wir können unsere eigene Gesellschaft bauen. Und diese Diskursprozesse, also die sind sehr, sehr stark in Belarus, trotz dieser Repressionen, die finden im Land selbst statt, das spiegeln die die belarussischen Medien wieder, also die Texte, die wir übersetzen, aber auch eben diese Debatte wird weitergetrieben von den Aktivisten und Oppositionellen, die sich mittlerweile also in Litauen und Polen befinden, weil sie eben ausreisen mussten, um ihrer Verhaftung zu entgehen.
Decoder übersetzt Analysen, Reportagen, Interviews, Kommentare aus Russland und auch seit neuestem aus Belarus. Tamina Kutscher und Ingo Petz, die sitzen in Berlin, andere Autorinnen und Autoren auch in anderen Städten und schreiben für Decoder. Frau Kutscher, wie neutral können Sie denn sein?
Also wir als Redaktion haben sogar den selbstgestellten Auftrag, sehr neutral zu sein, was uns auch nicht immer nur Freunde einbringt. Und deswegen denken wir sind auf einem ganz guten Weg. Es ist so, dass das Thema Russland ja wahnsinnig polarisiert, mehr als Belarus. Wie Ingo schon sagte, viele wissen einfach gar nichts über Belarus und hier leisten wir auch einfach Pionierarbeit bei Decoder. Aber Russland, das gab ja sehr, sehr polarisierte Debatten im Jahr 2014 nach Annexion der Krim, nach dem Krieg in der Ostukraine. Und damals hatte Martin Groß, eben unser Gründer, die Idee für diesen Decoder, der ja nicht nur übersetzt, wir übersetzen nicht nur, sondern wir arbeiten eben auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, die für uns schreiben. Und diese Mischung ist entscheidend, also weil es halt darum ging, in diese aufgeheizte Debatte wieder Fakten zu bringen und eben ein neutrales Element. Und die Redaktion ist wirklich neutral. Wir halten uns sehr zurück in den Anläufen, Einordnungen, die wir schreiben. Und die Meinung, die kommt bei uns entweder von den Autoren selbst, wo wir eben direkte Stimmen aus dem Land selbst übersetzen, oder eben von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die dann aber auch begründen, warum sie so oder so sagen.
Ja, zum Thema neutral. Ich habe hier ein Beispiel. Die Zeitung Neues Deutschland warf Decoder vor einigen Jahren vor, Gegenspieler des russischen Präsidenten kämen bei Ihnen besser weg als Präsident Putin.
Aha, also erstmal freut es mich, dass Neues Deutschland uns auch liest. Ich weiß nicht, ob bei uns Präsident Putin irgendwie wegkommt oder nicht wegkommt. Also natürlich in den Medien, die wir kuratieren, klassischerweise, sage ich mal, wird durchaus harte Kritik geübt an der Regierung, an dem System Putin. Aber eben, also man findet halt auch sehr differenzierte Kritik oder eben im Sinne einer wirklich differenzierten Auseinandersetzung. Uns geht es nie nur ums Bashing. Und das merkt man eben auch zum Beispiel in unserem kleinen Putin-Dossier, wo Fabian Burkhardt eine wirklich meines Erachtens sehr gute Analyse über das System Putin geschrieben hat, also ein Wissenschaftler. Das reine Draufhauen, das reine Bashing, das haben wir nicht vor, das machen wir nicht. Das ist auch unproduktiv und interessiert uns nicht.
In dieser Zeitung stand übrigens auch, der Regierungskritiker Nawalny werde bei Ihnen in erster Linie als gesellschaftspolitisch Liberaler dargestellt. Dabei stehe er weit rechts und spreche regelmäßig von einer Überfremdung Russlands. Ist vielleicht nicht auch das Bild von Nawalny in Deutschland zu einseitig?
Mich stört so ein bisschen der Zeitpunkt, zu dem das jetzt so extrem krass diskutiert wurde. Es stimmt natürlich, also Nawalny ist bestimmt kein Superhero, zu dem er da teilweise hochgejubelt wird. Aber man muss da schon differenziert hingucken, was wir zum Beispiel bei Decoder auch tun. Auch da gibt es einen super Text von Jan-Matti Dollbaum über Alexei Nawalny in all seiner Komplexität. Aber also was man halt auch betonen muss bei aller berechtigten Kritik an an dieser Person. Er ist auch kein Antidemokrat. Und es geht im Moment auch nicht darum, hier, wir reden nicht über einen Wahlkampf, hier Putin gegen Nawalny, sondern wir reden darum, dass es einen Menschen gibt, der zum einen höchstwahrscheinlich vergiftet wurde, da werden keine Untersuchungen eingeleitet, und der einfach eintritt für das Recht auf eine freie Wahl. Und ich denke, dieser Mut, den Nawalny zeigt, dem kann man schon Respekt zollen. Zahlt ja auch einen hohen persönlichen Preis.
Frau Kutscher, Herr Pitz, Sie beobachten Russland ja schon seit vielen Jahren. Wie haben sich denn die Arbeitsbedingungen für Journalistinnen und Journalisten entwickelt?
Die Hochzeit war ja, als ich in Russland studiert habe, so ein bisschen für Journalisten, weil da die Freiheit, also nach dem Ende der Sowjetunion, natürlich aufgepoppt ist und viele der Medien, die wir auch heute bis heute übersetzen, also auch Kommersant und so weiter, Novaya Gazeta, kommen ja aus dieser Zeit. Und so viel Freiheit wie in den 90er Jahren, also gibt es natürlich heute nicht mehr. Also die Bedingungen für Journalisten, und das sieht man ja auch immer wieder an den, nicht nur an den Ermordungen von Journalisten in Russland. Russland ist einfach für unabhängig denkende, kritisch schreibende Medien und Journalisten nach wie vor ein gefährliches Pflaster.
Frau Kutscher, die Duma hat ja jetzt ein Gesetz verabschiedet, demzufolge Journalistinnen und Journalisten als Agenten eingestuft werden können. Wie wirkt sich das bisher aus?
Ja, das wirkt sich bislang noch nicht groß aus. Also diejenigen Medien, die bislang sowieso schon als ausländische Agenten eingestuft sind, das sind so die klassischen Auslandsmedien wie Goals America, also Voice of America und so, noch keine russischen Medien. Aber also diese ganze Gesetzgebung, und das ist nicht nur das Agentengesetz, das sind auch viele Mediengesetze, die in letzter Zeit verabschiedet wurden, wie ein Gesetz gegen Hate Speech und so weiter, die sind alle bewusst schwammig formuliert und die werden auch sehr selektiv und willkürlich nur angewandt. Und das schwebt sozusagen wie so ein Damoklesschwert über dieser Medienszene. Und es gibt immer wieder zum Beispiel auch jetzt während der Proteste im Januar Aufforderungen an einzelne Medien, Inhalte runterzunehmen, Inhalte zu löschen, mit der Drohung, sonst eben eine Verwarnung zu bekommen. Wenn es mehrere davon gibt, kann das Medium geschlossen werden. Also so wird da vorgegangen. Das sind auch alles natürlich Instrumente, die auch eine Selbstzensur steigern. Also dass man eben schon im vorauseilenden Gehorsam bestimmte Dinge vielleicht lieber nochmal überdenkt oder lieber nicht schreibt und so weiter.
Tamina Kutscher und Ingo Petz von Decoder sind zu Gast bei SWR2 Tandem. Und auf ihrem Portal gibt es ja auch noch eine Rubrik, die heißt Bistra, also schnell. Was passiert da genau?
Ja, das Bistra, das ist eigentlich eine Rubrik, die wir eingeführt haben, um also die wichtigsten Fragen, die vielleicht drängendsten Fragen zu bestimmten Themen, ganz unterschiedlichen Themen, schnell zu beantworten. Also meistens sind es Wissenschaftler, die das beantworten. Aber es ist eben eins von vielen Elementen, das bei Decoder im Laufe der Jahre eben dazu kam, weil wir auch versuchen, halt nicht zu analytisch, nicht zu politiklastig zu sein. Also eben, wir wollen eben Russland in seinem ganzen Reichtum zeigen. Wir stellen auch Fotografen vor, junge Fotografen aus Russland unter der Rubrik Russian Shots. Wir haben immer wieder Interviews mit irgendwelchen Hip-Hop-Stars und so weiter. Also wir haben Texte zum Teppich an der Wand. Warum hängt er an der Wand? Hängt überhaupt noch an der Wand?
Also meine Familie in Russland, die hängt aktuell keine Themen. Teppiche an die Wand. Das war früher vielleicht so. Ja. Aber bei vielen ist das tatsächlich so, dass einige noch die Teppiche aufhängen. Ja, stimmt. Was ich sehr schön fand, ist, dass Sie zum Beispiel auch darüber geschrieben haben, wie Silvester in Russland gefeiert wird, weil das ist ja auch so eine Sache, die ja ganz, ganz, ganz anders gefeiert wird als in Deutschland. Vielleicht können Sie kurz erklären, wie genau.
Ja, also das russische Silvester ist im Grunde genommen das, was das deutsche Weihnachten ist und noch viel mehr. Da steht die Jolotschka, der Tannenbaum, auf dem Tisch, wunderbar geschmückt. Das ganze Land ist im Feiermodus. Der Tisch biegt sich. Was auf keinen Fall fehlen darf, sind zwei ganz bestimmte Salate, nämlich Hering im Pelz und Olivier, also Saljotka Pachuba. Hering im Pelz ist ein wunderbarer Heringssalat.
Wie schon mein mit Lieblingssalat. Salat.
Ja, meiner auch.
Ist auch ein toller Katersalat. Also wenn man den Kater hat.
Absolut. Hat. Deswegen gibt es das ja auch an Silvester.
Ja, und natürlich gehören zu Silvester bestimmte, also zu Novigrad bestimmte Rituale. Es gehört ein ganz wesentlicher Film, Ironia zu Bö dazu und so weiter. Und das alles wird in unserer Gnose beschrieben. Gnose, ja. So nennen wir die wissenschaftlichen Materialien.
Und der Film heißt übersetzt Ironie des Schicksals. Herr Peetz, es gibt ja auch bei der Bistro-Rubrik etwas über Belarus. Wie wird da jetzt zum Beispiel Silvester gefeiert? Genauso, oder?
Da müssen wir, glaube ich, keine spezielle Belarus-Gnose machen zum belarussischen Silvester oder Novigrad. Das ist halt sehr sowjetisch geprägt immer noch und das läuft eigentlich genauso ab wie in Russland oder in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Also es gibt die gleichen Salate. Man guckt möglicherweise auch Ironia Sudbe, also auch diesen Film wie bei uns eben Dinner for One, und es wird auch eben Wodka getrunken, der dann eben in Belarus nicht Wodka heißt, sondern eben auf Belarussisch Harelka, aber das ansonsten gibt sich das, glaube ich, und es wird natürlich die Neujahrsansprache des Präsidenten geschaut, also von, das war da übrigens auch ein großes Thema, das ist vielleicht ein bisschen belarussisch-spezifisch, weil natürlich das Regime gerade so mit vielen Repressionen reagiert, mit Gewalt gegen die Proteste und gegen die eigene Bevölkerung, und die Leute dann eben diese Neujahrsansprache Silvester eben aus Protest nicht geschaut haben.
Welche besondere Traditionen oder Bräuche sind Ihnen jetzt besonders im Kopf geblieben aus Belarus, Herr Peetz?
Da bin ich jetzt so der große Experte für Bräuche in Belarus tatsächlich. Aber es gibt natürlich das bekannteste Fest, ist eigentlich das Kupale, also die Mitsommerwende, 21. Juni. Und da gibt es viele archaische Bräuche. Also da ist es auch so, dass die also noch nicht verheirateten Frauen dann so eben ums Feuer tanzen, um eben so ihre Jungfräulichkeit zu beschwören und ein schönes Leben. Und dann haben die so aus Stroh geflochtene Kränze auf dem Kopf und sind in eben traditionellen Kleidern angezogen, und zum Schluss müssen sie dann mit einem jungen Mann über dieses Feuer springen, so in eine lichte Zukunft hinein. Also das ist einer der bekanntesten Bräuche.
Vielleicht nochmal zum Schluss auch an beide, Frau Kutscher und Herr Peetz. Wann sind Sie denn das nächste Mal in Belarus oder Russland?
Sobald Corona vorbei ist. Im Moment ist
schwer. Das war eine gute, ganz schnelle Antwort, Samina.
Wo soll es dann genau hingehen?
Also in meinem Fall wahrscheinlich eben wieder nach Petersburg, aber ein lang gehegter Plan, den Ingo auch kennt, ist auch mal mit Sack und Pack und Kindern nach Belarus zu fahren. Aber genau, Corona hat es dann vereitelt.
Ja, es muss Belarus sein, weil ich seit Sommer 2019 nicht mehr in Belarus war. Ich habe ja auch Familie da, meine Frau stammt aus Belarus. Und einmal ist natürlich Corona jetzt das Problem, und der Staat negiert ja bis heute diese Pandemie. Also hinfahren ist ein großes Risiko, und das andere ist einfach, sind die politischen Rahmenbedingungen gerade. Da muss man sich einfach überlegen, ob man als ausgesprochener kritischer Journalist auch aus dem Westen, aus der internationalen Welt dann eben dahin fahren kann, ohne dass man möglicherweise eingesperrt wird.
Decoder.org, ein Magazin, das sich mit Russland und Belarus intensiv befasst und russische und belarussische unabhängige Medien übersetzt. Darüber haben wir heute gesprochen. Tamina Kutscher und Ingo Peetz von Decoder waren heute hier zu Gast. Vielen Dank. I хорошего вечера.
Спасибо.
Дякую, великий дякую. До побачення.